Hi und schön, dass du hier bist beim Podcast Töchter im Chefsessel, deinem Podcast für Unternehmensnachfolge und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Katrin Feldmann, selbst Tochter eines Unternehmers, Coach und psychologische Beraterin. Heute dürfen wir erneut einen besonderen Gast begrüßen, einen Unternehmer und Vater, Professor Müller. Es ist mir stets eine Freude, die Gelegenheit zu haben, Einblicke in die Perspektiven von Vätern zu gewinnen, die in der Rolle des Übergebers stehen.
Hallo, Herr Professor Müller. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und ja, dass Sie Ihre Erfahrungen aus 33 Jahren Unternehmertum, wenn ich richtig informiert bin, mit uns teilen. Sie sind unter anderem Gründer der IMM Electronics in Mittweida.
Ja, hallo Frau Feldmann und ich grüße natürlich auch alle Hörer des Podcasts. Ja, Ball ist bei mir ganz kurz zum Unternehmen. Also ich stamme mit meinen inzwischen 66 Lädensen. Sie hatten ja die 33 Jahre Unternehmertum angesprochen, die Hälfte meines Lebens davon, also Unternehmer. Aber auch aus einem Gebiet in Deutschland, was man ja damals neue Bundesländer genannt hatte, also in Sachsen, Mittweida eine Hochschulstadt. Ich habe also dort viele Jahre mein Forschungsstudium gemacht und sehr gern auch dort gearbeitet in einem Zentrum für elektronischer Gerätebau. Das war also eine sehr praxisnahe Ausbildung und wir haben auch Forschung sehr praxisbezogen gemacht und bin ja dann auch ein Mensch gewesen, der dann auch die politische Wende in dieser Laufbahn, in seiner Karriere erlebt habe. So. Und das hat mich, das ist, merke ich auch heute wieder, wenn wir uns mit Startups beschäftigen und uns um Startups kümmern, dass da die Motivation zur Gründung heute inzwischen wirklich schon deutlich andere sind. Das sind also tolle Ideen und so weiter, tolle Innovationen, mit denen man sich dann gründet. Wir und ich persönlich musste damals gründen, ne? Ich habe also damals meinen Anstellungsvertrag mit der Hochschule verloren und musste auf Wanderschaft gehen, so hieß das damals. Und habe also dort mich für die Selbstständigkeit entschieden. Ich habe also aus der Praxisarbeit auch schon Kundenbeziehungen gehabt. Das hieß ja zu unserer Zeit nicht Kunden, ne? Das waren Auftraggeber, aber später dann meine Kunden. Und so ist also die Gründung der IMM mal zu erzählen. Ich werde oft gefragt, IMM, Abkürzung ist also Ingenieurbüro Müller Mittweida. Das sagt also einmal, mein Name steckt da drin, die Stadt, in der ich auch geboren bin, der ich sehr verbunden heute immer noch bin, und den Charakter des Unternehmens am Anfang wirklich als kleines Ingenieurbüro. Also ich war 3 Jahre tatsächlich am Anfang auch eben alleine.
Wow, also, heute haben Sie wie viele Mitarbeiter?
Naja, zwischenzeitlich muss ich immer stolz sagen, waren wir auf 250 circa Mitarbeiter gewachsen in verschiedenen Unternehmen, 6 Unternehmen. Wenn man alle Freelancer, wie man das ja heute sagt, also die freien Mitarbeiter im Bereich Entwicklung und so weiter noch dazu zählen würde, sind das deutlich mehr. Heute wird ja auch noch draufgepackt, wenn man als Unternehmer, Familienunternehmer, kann man ja noch die Familien noch mitrechnen. Aber 250 waren wir mal heute tatsächlich in der Kernfirma, auf die wir ja bestimmt auch immer wieder zurückkommen werden, circa 130 Mitarbeiter.
Wow. Trotzdem viel Verantwortung auch für Mitarbeiter.
Richtig. Ja, viel Learnings auch. Das wird ja heute auch noch ein Thema sein, was man da lernt. Ich bin tatsächlich, könnte ich mich auch mal als Autodidakt-Unternehmer bezeichnen, habe keine Vorfahren, also mein Vater, mein Großvater, keine Unternehmer. Ich konnte so als eine Arbeiterfamilie, muss man das sagen, aber durch Studium und so weiter habe ich da schon Rüstzeug bekommen, praxisnahe Sachen, die mir auch sehr geholfen haben, die ich auch heute sehr dieser Uni zurückgebe. Ich bin also so 2006 dann auch zum Honorarprofessor ernannt worden und halte schon viele Jahre vorher schon, also eigentlich seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, weiter vor rege Vorlesungen an der Hochschule. Und das ist so dieser Charakter nochmal, dass man sehr praxisnahen Unterricht macht, wo man also auch sich Unternehmer dann mal in den Vorlesungssaal holt oder in die Praktika und so weiter. Also das ist schon so ein Prinzip auch der Uni bis heute noch.
Und das Unternehmen, Sie sind ja Gründer der IMM, ist aber ja auch durch einen Nachfolgeprozess schon gegangen.
Ja, Also das ist, da muss ich kurz immer wieder ausholen, ganz kurz mal, dass ich, nachdem es dann geklappt hat, das war ja nach den 3 Jahren noch nicht klar, als ich noch alleine gewurschtelt habe damals, hat man mir, Ökonomen haben dann mal durchgerechnet, dass ich hätte eigentlich aufhören müssen. Das lief noch nicht so in den schwarzen Zahlen, wie man sich das gewünscht hat. Ich habe zum Glück nicht aufgehört. Aber dann haben wir doch Glück gehabt mit unseren Dienstleistungen. Elektronik ist einfach per se ein sehr innovatives Geschäftsfeld, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Also viele, viele Produkte werden eben und müssen intelligent werden. Und das ist also heute die Basis auch für Digitalisierung, ne, die ja heute ganz groß geschrieben wird. Und da haben wir eigentlich, bin ich auch mit meinem Team dann in ein gutes Geschäftsfeld gestartet. Und das haben wir eben ausgebaut und sind dann eben, erstmal ist mir eigentlich bewusst geworden durch den Wettbewerb 2005, dass wir zu einem familienfreundlichen Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet worden sind, unter die Top 30 gekommen sind. Das war schon für uns sehr was Besonderes, deutschlandweit ja damals übrigens. Und erst dann ist mir sukzessive durch Beratung und so weiter klar geworden, wir sind auch ein Familienunternehmen. Also wir sind nicht nur ein familienfreundliches, sondern ein Familienunternehmen, weil die Anteile eben eine Bedingung ja in Familienhand sind. Und dort sind wir dann auch erstmal die Unterschiede dann klar geworden zwischen dem Mittelstand, übrigens der sogenannte deutsche Mittelstand ist ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und das sind in der Regel familiengeführte Unternehmen. Im Gegensatz zu Konzernen und so weiter, die dann andere Konstellationen auf Gesellschafterebene und so weiter haben. Also das war so ein Learning auch, ne? Erstmal überhaupt ein Unternehmen zu führen und das in
Erste
schwarzen
bewusst werden, das erste
richtig
bewusst
bewusst zu werden und dann erstmal zu begreifen, heu, du hast ja hier ein Familienunternehmen am Start. Und das bedeutet ja dann auch, da werden wir ja heute drauf kommen, sich dann natürlich auch im Laufe der Zeit, man wird nicht jünger, Familie wächst dann auch, wenn das so ist, eben wenn eine Familie da ist, aber dass man dann auch mal in der Nachfolge in den Fokus nehmen sollte. Also dass man Staffelstab dann irgendwann weitergeben sollte, auch wenn ich ihn nicht, wie ich immer wieder betone, nicht von meinem Vater zum Beispiel übernommen habe. Also ich bin eigentlich sozusagen ein Familienunternehmen in erster Generation, wenn man das so nennen
Irgendwo
kann.
muss der Anfang sein.
Genau.
Und ja, also das war die Zeit dann, in denen Ihnen das erste Mal bewusst wurde, okay, wir sind hier ein Familienunternehmen, und dadurch kam dann auch auf, okay, wie ist das denn eigentlich mit der Nachfolge?
Ja. Naja, ich muss die Phase immer davor nochmal beschreiben. Ich habe, als es dann gut lief, als dann sogar meine Frau ihren Job, sie durfte an der Hochschule bleiben. Also wir mussten damals, wenn Ehepartner an der Hochschule beschäftigt waren, musste nur einer auf Wanderschaft gehen, so großzügig war man. Aber als wir dann richtig gewachsen sind, habe ich sie soweit dann überzeugen können. Wir haben das, was sie an der Uni gemacht hat, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, das haben wir auch gebraucht. Und da habe ich mit ihr geredet, lange reden müssen. Das war ja ein sogenannter sicherer Job, ne, im öffentlichen Dienst. Während ich bin ja so auf dem Minenfeld groß geworden. Also, ne, immer wieder Unsicherheiten. Bloß ist es heute genauso an Unis nichts mehr Gott gegeben, dass man eigentlich sagen kann, das sind in Felsen, in Stein gemeißelte Dinge. Auf jeden Fall habe ich sie überzeugen können, an Bord zu kommen. Und dann ist mit dem Wachstum etwas passiert, das mich als Unternehmer auch mit Haut und Haaren gebraucht hat. Das ist also voll zu unserem Leben geworden. Ich habe auch versucht, beides unter einen Hut zu bringen. Also während wir ja bei Familienfreundlichkeit von Vereinbarkeit von Beruf und Familie reden, von den Mitarbeitern her, ist es ja bei Unternehmern fast per se schon. Außer, dass man eben versuchen kann, aus der Not eine Tugend zu machen. Ich habe also selbst versucht, meine Hobbys, also Gesundheitszentrum, Medizintechnikzentrum, 2 Jahre aufgebaut, weil ich auch gerne mich mit dem Thema beschäftigt hat, Sport getrieben habe, Sauna, Wellnesslandschaften, das war das eine. Aber es war aus unserer technischen Perspektive Applikationszentren. Ne? Wir haben tatsächlich Medizintechnik entwickelt und in den Markt gebracht. Und ich habe auch so musikalisch meine Gitarre, auch übrigens Autodidakt, Mundharmonika, Texte geschrieben, gesungen. Und das war dann so das Medientechnikzentrum. Da haben wir also auch eine Applikationsfirma gegründet. bin dann auch ins Studio gegangen, habe CDs aufgenommen, selber mit, auch mit Partnern und so weiter. Also eigentlich alles, es war sehr unternehmerisch geprägt, aber ich habe eben unsere Freizeit selbst und unser Familienleben versucht, mit der Firma zu verbandeln. Aus heutiger Sicht wird mir das zum Teil von der Familie vorgehalten, also dass man zu wenig Zeit dann für die Kinder hatte und vielleicht zu wenig Zeit. Aber wenn ich überlege, ich habe alle 7 Kontinente besuchen können, zum Teil dienstlich, ne? Selbst Antarktis dort nicht dienstlich, das war wirklich privat, aber da hat mich ein Rektor damals der Uni, mit dem ich auch befreundet bin, schon viele Jahre dann mitgenommen auf so eine Expedition. Also das ist ja auch der Vorteil wieder dieser Sache. Aber es war sehr stark, unser Leben, Familienleben auch sehr unternehmerisch geprägt. Und das
Ich
heißt
glaube,
auch, dass,
das können wir alle nachvollziehen.
genau, da gibt es ja genügend Beispiele, da bin ich ja nicht der Erste. Aber die Frage ist eben, wie man das meistert. Und bei uns in der ersten Ehe muss ich ja so sagen, ich bin heute Patchworker, sind 2 Mädels geboren worden. Also waren es Mädels, das ist ja nun schon so ein Klischee, was zum Glück Schnee von gestern ist, aber das, ne, Mädels und Technik, die mussten aber dann schon dann auch im Praktikum in der Schule schon anfangen. Bei uns in den Ferien, Ferienarbeit kannte ich aus meiner Zeit ein bisschen Geld nebenher verdient, das haben wir dann denen auch gezahlt. Also sie mussten eben Kabel löten und so eine Sachen. Und ich meine, das war nicht unbedingt das, habe ich schon gemerkt, was denen richtig Spaß gemacht hat, aber sie haben es gemacht, weiß ich noch zu berichten. Aber das war eben dann schon auch das Heranführen der Kinder ans Unternehmen. Ne? Dann kam eine Zeit, ich mache mal doch einen Sprung, wo ich auch meine große zum Beispiel Tochter ist, dann hat ihren zweiten Beruf sogar gemacht. Die sind also erstmal eigene Wege so ein bisschen gegangen. Die große also eher in den Betreuungsbereich, so Erzieherin, das hat nicht so geklappt so richtig. Dann hat sie nochmal die Kauffrau einen zweiten Berufsabschluss gemacht, schon bei uns im Unternehmen und ist heute noch in diesem Bereich, was Auftragsmanagement heute heißt, eben beschäftigt, hat einen ganz eigenen Kundenstamm dort und so weiter. Also das ist die
Ist noch
große.
das Teil von IMM?
Ist noch Teil von IMM. Ich bringe ja jetzt mal schon den schlechten Satz, die habe ich auch mit verkauft im Moment. Also das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber das ist ja der Teil, das ist.
Um unsere Hörer da abzuholen, Sie haben ja schon losgelassen bei IMM.
Ja, also
Ich habe
das
da ja
ist.
drei Möglichkeiten, drei mögliche Wege in die Familie zu übergeben. Buyout oder ja.
Ja gut, die Große also im Unternehmen, wir haben ja von den 250 Mitarbeitern gesprochen, die wir dann aber schon in einer IMM-Gruppe hatten. Das war also eine ganze Unternehmensgruppe. Ich habe als Ingenieur mal gelernt, je komplexer Probleme oder Themen werden, Systeme, desto besser ist es, die modular zu klären. Also nicht in einem großen Klumpen, wie man das so bezeichnen kann, also ein Unternehmen nochmal, das kann wieder für andere Bereiche besser sein, Vorteil sein. Wir sind da sehr modular in den Start gegangen. Wir haben also die einen Teil als Unternehmen behalten, was die Entwicklung von Elektronik angeht, Konstruktion. Einen zweiten, der dann immer mehr auch gewachsen ist in den Jahren, dann die Produktion. Wir haben also nicht nur die Produkte jetzt entwickelt für unsere Kunden, sondern inzwischen dann auch hergestellt. Und es kam ein dritter Bereich dazu, dass wir dann auch die Logistik für Kunden übernommen haben. Das heißt also, die Ware, die Produkte dann auch an die Märkte unserer Kunden gebracht haben. Das ist Zollabwicklung, landesspezifische Konfektionierung und so weiter. Also das ist richtig so ein Entwicklungsprozess gewesen. Und der hat dann eben, den habe ich strukturell so geklärt, dass wir dann eine Holding in der Mitte der Gruppe gesetzt haben, diese beiden Firmen drumherum und eben die drei vor uns schon angedeuteten Applikationsbereiche. Also den dritten hatte ich noch nicht genannt, der generell die Technik beinhaltet hat. Ne? Also 3 Applikationsfirmen, eine Entwicklungsfirma, Produktion und die Holding. So. Und dort ist jetzt vielleicht mal meine zweite Tochter zu nennen, wir haben also dort in dieser Holding auch einen Beirat uns angeschafft. Da habe ich auch 2 Jahre gebraucht, um erstmal zu verstehen oder einzusehen, dass ich sowas brauche. Ja, das sind ja immer so Prozesse, wo ich mich auch habe beraten lassen, aber ich hatte immer meinen eigenen Kopf. Das haben mir also auch Unternehmensberater von Anfang an gesagt, Herr Müller, es ist eben so, ich kann Ihnen das jetzt alles nur vorschlagen, entscheiden müssen Sie es, weil Sie es ja auch verantworten müssen. Aber ich hatte gute Leute da, da war ich auch nie verschlossen, also ich war nicht beratungsresistent, wie man das heute sagt. Und die haben mir unter anderem, einer davon eben 2 Jahre lang hat er an mir gearbeitet, einen Beirat anzuschaffen. Der ist jetzt auch schon über 15 Jahre alt. Und der hat uns da auch sehr geholfen, immer wieder beratend bei diesen ganzen Wandlungsprozessen. Also am Anfang natürlich sehr stark die Entwicklung. Ja, das waren ja bis 150 Leute, immer eine Weiterentwicklung, eine Zunahme. Und dann kamen aber Krisen, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Je größer man wächst, desto mehr kommt man auch in den Fokus von Krisen, also auf dem Weltmarkt. Ja, wenn man so ein kleiner Laden ist, merkt man das vielleicht nicht. Da kommt mal der Anruf, dass der Auftrag jetzt nicht kommt oder irgendwas und man weiß gar nicht, versteht nicht warum. Je mehr man dann die Welt beliefert auch und vernetzt ist, international, desto mehr bekommt man dann solche Sachen mit, aber eben auch zu spüren. Das haben wir auch leider gehabt. Wer sich noch 2019 erinnert, diese Finanzkrise, Wirtschaftskrise, die es dann geworden ist, solche Beispiele, Corona und Lieferkettenthemen und was wir jetzt, also Multikrisen, die wir gerade haben, das brauche ich, glaube ich, gar nicht erwähnen, das haben jetzt alle erlebt. Corona war sowieso im Vergleich zu all den Krisen eine, die uns echt ja alle erwischt hat. Also die hat uns alle betroffen. Privat, ne, jeden selber, aber dann auch als Unternehmen warst du ja doppelt betroffen. Du hattest ja die Verantwortung auch für andere noch, während manche sicher zu Hause ihre private Meinung hegen konnten und machen konnten, mussten wir uns ja dort waren wir für die Mitarbeiter zuständig. Aber das ist, wie gesagt, ein Entwicklungsprozess und da haben wir eben diesen Beirat dort gehabt und ich habe jetzt mal geschaut, meine kleine Tochter eben. Die habe ich dann nicht nur Kabel löten lassen, also später hat die ja dann Gymnasium abgeschlossen, hat ein BA-Studium, sagt man ja, Berufsakademie, ein Studium aufgenommen. Das war auch ein spannender Prozess. Es hieß ja immer, lass die Kinder erstmal ziehen, na, lass erstmal ein bisschen Luft draußen schnuppern und nicht nur in der Firma wachsen. Kann nicht schaden, ja, da ist sie dann ihren eigenen Weg, hat sich auch selber einen Delegierungsbetrieb gesucht, braucht man ja beim BA-Studium jemand, der das bezahlt. Bis sie dann nach einem Jahr aber gemerkt hat, dass das nicht so das war, was sie sich eigentlich vorgestellt hat, und dann hat sie doch wieder mit uns geredet. Na, dann sind wir dieser Betrieb geworden und das hat auch soweit geklappt. Das war auch im Bereich Marketing, war ja auch eine sehr interessante Sache, die wir gebraucht haben. Hat dann aber tatsächlich weitergemacht, hat ihren Master noch draufgesetzt in Dresden, dann bei Daimler dort das Praktikum auch gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, wie sehr sie sich abgenabelt hat. Also das hatte dann schon nicht mehr viel mit uns zu tun. Und sie
Dann
hat
doch
dann ja,
Weg gefunden. Oder das
ja,
wusste ich.
naja, eigenen Weg gegangen und eigene Familie gegründet, eigene Kinder bekommen. Das ist ja das Erfreuliche auch. So soll es ja auch sein, ne? Dass dort eigene Wege gehen. Aber es ist eben schade, wenn es nicht, wenn das lässt sich das auch nicht mehr fortführen, dass das immer alles mit dieser einen IMM-Gründung mal zu tun hat, ne? Das ist nun mal so. Ich habe immer die Hoffnung, bis heute auch nicht aufgegeben, dass man sich auf jeden Fall ja auch manchmal begegnet. Das heißt ja immer so, bei unseren Mitarbeitern auch, man sieht sie mal zweimal im Leben, selbst wenn man mal den Job aufgibt oder woanders hingeht, dann taucht man als Kunde wieder auf oder als Lieferant oder man kommt sogar zurück. Das sind heute auch Phänomene. Es ist heute sehr viel los im Markt, ne? Sehr viel Bewegung, weil man sich verändern will.
Das war dann ja irgendwo auch schon ein erstes Loslassen, wenn auch anders.
Naja. Na, das ist ein eigenes Kapitel. Das haben wir ja schon, wir kennen es ja schon länger, öfter gehabt. Loslassen ist so ein, das ist so ein Schlagwort, wissen auch alle, aber was das echt bedeutet, ist ganz schwierig.
Ist
Also
auch für jeden
meine,
anders. Also ist ja total individuell und jeder hat andere. Auch
richtig,
Gedanken oder Befürchtungen dazu, was Loslassen bedeutet. Wir gucken ja auch alle
richtig.
auf andere Erfahrungen zurück.
Richtig. Und da wird meistens, werde ich jetzt auch schon in Vorträgen oder nach Vorträgen in Foren oder Interviews eben gefragt, wann ist da der richtige Zeitpunkt? Das ist ja schon mal so eine spannende Frage. Und mich beschäftigen die zwei Aspekte des Loslassens eben ganz persönlich ja jetzt gerade bei der Nachfolgeregelung. Was passiert mit dem, was ich loslasse? Also was passiert zum Beispiel mit dem Unternehmen dann und den Mitarbeitern? Da geht es ja dann doch nicht nur um ein Häuschen, was man jetzt vererbt oder irgend sowas, sondern da hängen Arbeitsplätze dran, Mitarbeiter dran, genau, Kunden dran, Lieferanten dran. Also wohin fällt das Ganze, wenn man loslässt? Und die andere Frage ist ganz konkret für mich jetzt ein Thema, was passiert mit mir selber? Ich kann das alles loslassen, was passiert mit mir? Ich habe zwar dann die Hände frei, das sind ja immer diese geflügelten Worte, für was Neues, aber für was eben? Und das muss ich aber auch sagen, ist zum Glück auch durch Coaching, also Beratung, später waren das dann Coachings für das Unternehmen, wir haben Seminare besucht, wir haben Führungskräfte-Seminare besucht und so weiter. Ist das schon sehr zeitig bei mir, denke ich, auch sensibilisiert worden. Na? Und das habe ich eben, wie gesagt, nochmal, um meine kleine Tochter zurückzukommen, im Beirat versucht. Sie ist dann Mitglied in diesem Beirat geworden, obwohl sie eben in einem anderen Unternehmen, in einem Startup in Dresden gearbeitet hat. Das ist ja legitim. Die Beiratsmitglieder sind alle bei uns nicht angestellt. Und die ist dann sogar durch den Beiratsvorsitzenden, das ist damals der Rektor gewesen, der Uni, der hat dann sie als er ausgeschieden ist, selber zum Vorsitzenden vorgeschlagen. Da ist sie zum Vorsitzenden sogar geworden. Das war also dort schon so, nennen wir es mal Karriere. Das war
Ja.
alles diese. Aber ich muss eben konstatieren, sie ist dann, er hat den ersten Enkelchen, also ist schwanger geworden, hat ein Babyjahr genommen, ist logisch, auch auf Arbeit, dann natürlich auch bei uns. Und ist dann tatsächlich also 2015, so circa 15 Mitglied geworden und dann 16 kam, war sie schwanger. Dann kam das Enkelchen, ist dann einfach ausgeschieden aus dem Beirat auch. Ihre Arbeit hat sie gefordert und sie wurde dann nochmal schwanger. Also ich habe inzwischen auch von ihr jetzt zwei Enkelchen, während ich auch von der großen Tochter zwei schon habe. Also der Große ja 18, ne, bloß um mal ein paar Relationen, der studiert jetzt im Mittweida. Also das freut mich ja absolut und macht auch IT, was uns auch helfen könnte. Aber ich bin da sehr sensibel geworden. Das ist so ein Learning, keinen Druck aufzubauen. Ne? Also Angebote machen. Genau. Ne? Und das ist jetzt schon, ja, da sind wir ja fast schon in der Gegenwart angekommen, der Status quo. Also ich habe, wenn ich jetzt einfach weiterreden darf, mal konstatiert, dass ich seit 2015 damit, wenn man mal die Frage so stellen würde, schon so aktiv mich mit der Nachfolge beschäftigt habe. Mit dem Beiratseintritt meiner kleinen Tochter.
Das sind ja
Und
dann fast 10 Jahre.
richtig, ja, wir haben tatsächlich 4 Jahre so ungefähr gebraucht. Also kann ich hier bei ihr zu Buche schreiben, dass ich mich erstmal mit der Familie natürlich beschäftigt habe. Als ich aber dann gemerkt habe, es klappt nicht so, also die brauchen ihre Zeit für ihre eigene Entwicklung, für ihre eigene Familie, dass die Kinder dann rauskommen aus dem Gröbsten, wie man immer so sagt. Und habe dann tatsächlich 2019 so angefangen, an Management Buyout zu denken. Na, ich habe immer dann auch gesagt, ich kann nicht so lange warten, bis ihr alle eure Kinder jetzt großgezogen habt und dann wirklich Luft habt, die eigenen Unternehmen dann so weit sind, wo ihr sagt, ihr sucht mal eine andere Herausforderung vielleicht und kommt dann doch zurück. Konnte ich einfach nicht warten. Und seit 2019 fahren wir jetzt straff diesen Management Buyout-Gedanken, der ja jetzt auch Realität geworden ist. Das freut mich eben sehr. Aber interessant war, das kann ich richtig an den Coaches, die uns da begleitet haben. Also das ist auch so ein Learning, werden wir ja noch vielleicht drauf kommen heute, dass ich also sowas nicht, man sollte sowas nicht im Selbststudium, also allein machen. Ne? Also ich hatte von der Beirat ja schon geredet, das ist ja schon mal so ein Gremium, was man da immer befragen kann. Aber ich habe mir auch externe professionelle Coaches, also Partner gesucht, die den Prozess begleitet haben.
Ich sage
So.
da gerne den Satz ein: Chirurg operiert sich ja auch nicht selbst.
Richtig, richtig. Und da ist ja tatsächlich der erste noch 2018 gewesen, noch mit Familie, das werde ich nie vergessen. wenn ich ehrlich bin, dort habe ich das Thema erstmal richtig auf den Tisch gebracht. Allerdings auch leider Learning zu heftig. Es war dann das ganze Thema, ich habe konstruiert, ich habe Konstrukte an die Wand gemalt oder in die Luft. Und die Mädels, also gerade meine Kleine, sagte, ja, dann gib uns doch einfach erstmal ein paar Anteile und dann sehen wir mal, was passiert. Ich hatte noch ein paar Dinge aus meiner ersten Ehescheidung ohne Ehevertrag, muss ich sagen, am Laufen. Die mussten noch geklärt werden. Das war eben auch ganz schwierig.
Das sind dann ja auch Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat.
Richtig. Ja, und die auch nicht mit einem Schlag, also ohne Ehevertrag. Wir hatten damals tatsächlich eine Phase, die war ganz schwer. Das waren ja auch ganz, ganz viele Learnings, könnte man heute sagen. Aber wir haben es geschafft, das nicht den Rosenkrieg zu veranstalten und die Firma verkaufen zu müssen. Das wäre der Worst Case gewesen. Das wussten aber auch alle Beteiligten. Wir mussten damals die Ehescheidung mit zwei Gesellschafterbanken klären. Also sowas war für mich auch neu. Das kannte ich nicht vom Hörensagen, ne? Dass man da erstmal noch die Banken fragen muss, ob die einverstanden sind mit dieser Lösung, die wir da hatten. Sie war auf jeden Fall.
Ist die Angst dann manchmal ja noch größer als das Vertrauen vielleicht?
Richtig. Und wir mussten eine Lösung finden, nennen wir es mal heute, sind ja Kompromisse A und O gefragt, ob das in der Politik sind oder in der Wirtschaft eben, unter den Familien, einen Kompromiss finden, der aber auch sich über Jahre dann gestreckt hat. So, und das reichte eben bei mir bis in die Zeit immer noch, wo ich jetzt, und das bereue ich ein bisschen, den Kindern gegenüber beiden hätte ich mehr Vertrauen schenken müssen. Also die Sorge, mein Worst Case war, sie würden auf der Gesellschafterebene dann die Beschlüsse verhindern können, die mir noch wichtig waren, um diese Sache von damals auszuheilen. Ja, also heute, wenn man mich da fragt, das hätte ich an, ob der ganze Weg dann anders geworden wäre, ob das dann wirklich geklappt hätte mit diesen Anteilen, weiß ich nicht, das kann man jetzt nicht mehr beantworten. Ich bin aber dann dort doch in Richtung MBO weitermarschiert. Heute kann ich aber auch konstatieren, dass ich ab 19 eigentlich auch einen Hybridweg eingeschlagen bin. Ich habe also Familien bis heute nicht ausgeschlossen, Familiennachfolge. Ich habe ja nicht alles übergeben. Es ist ja nach wie vor eine kleine Gruppe für mich jetzt übrig geblieben an Stiftungen. Haben wir noch gar nicht geredet, die jetzt auch schon über 22 Jahre alt ist und die pro Start-up, was der Name ja auch sagt. Also ich bin heute regional noch als Unternehmer tätig und kümmere mich dort um das Umfeld der großen IMM Electronics GmbH, ja, die die Welt versorgt auf regionaler Ebene. Dass die hier, das ist also interessant bei Hidden Champions, das hat man heute noch nicht, wenn man so internationale Märkte erschließt, die jetzt nicht Bäcker und Fleischer sind, ne, habe ich hier in der Region keine Kunden. Also das ist das Kuriosum. Und die Region weiß in der Regel gar nicht so richtig, was wir eigentlich treiben. Die erleben nur, dass unsere Standorte mehr wurden, die Mitarbeiter mehr wurden, aber was wir da wirklich international so treiben, wissen die gar nicht. Und dafür weiter zu sorgen, die Wurzeln, ne, dass auch hier leben ja immerhin die Mitarbeiter, auch die Familien der Mitarbeiter, die Banken, die Zulieferer zum Teil. Und die Infrastruktur und darum, sich unternehmerisch zu kümmern, inklusive der Startups-Thematik, die ja das im Namen auch beinhaltet, pro Startup, das ist die eine Sache, die ich mir jetzt noch behalten habe, auch für meinen Unruhestand, wie man das ja so nennt, ne? Das Loslassen, ohne dass ich alles loslasse. Und die anderen Teil hat man mir auch gelassen, die Stiftung, die auch hier die Region ja sich kümmert um die Region auf gemeinnütziger Ebene. Also da haben wir eine eigene Talentshow entwickelt, wir haben Benefizveranstaltungen entwickelt, wo wir uns eben auch um Nachwuchs kümmern, um Talente, wie es der Name schon sagt, und auch Projekte, die auch in der Regel, also sagen wir ab und zu auch mal zu dem Gegenstand von Start-up-Gründungen führen können. Ne? Also auch aus der Gemeinnützigkeit kann ich ein Unternehmen aufbauen.
Also Sie sind nicht Vollzeitrentner.
Nein, Gottes Willen. Ich sage mal immer wieder, ich habe Vorbilder, die sind über 90 geworden. Auch der Dr. Grosse jetzt, war ich jetzt gerade im Wochenende in Düsseldorf. Die haben jetzt auch den Premier-Oscar dort abgeräumt. Die Comsa, über 1000, ich glaube über 1700 Mitarbeiter schon. Die sind ein Jahr nach mir gestartet. Das war immer so ein interessanter Wettbewerb. Also für mich jetzt auch. Allerdings sind die zu dritt gestartet und haben dort natürlich erstmal immer per se eine andere Quote gehabt. Aber als die über 1000 Mitarbeiter, 1700, jetzt kann ich dort nicht mehr mithalten. Das ist das größte Familienunternehmen in Sachsen. Dr. Grosse leider inzwischen verstorben. Aber das sind so Vorbilder gewesen, wo ich auch sagen muss, das hält ein bisschen jung auch. Auch bei all diesem Stress, den man als Unternehmer hat. Aber man hat eine Aufgabe, man ist gefragt. Ne, und man tut auch Gutes durch Stiftung. Er hat zum Beispiel sogar einen Kindergarten gebaut für seine Mitarbeiter und so weiter. Also das hält auch ein bisschen fit. Ne? Und das ist ja gerade das, was Rentner im Alter, habe ich erlebt bei meinem Vater, der seinen Beruf dann echt aufgegeben hat vor 60. Also wenn ich das manchmal überlege, also er war 58 Jahre alt, dann haben sie den in Rente geschickt, dann hatte der plötzlich nichts mehr zu tun. Das macht auch was mit dem Menschen. Das
Ja, dann auch Programme wie Altersteilzeit zum Beispiel, um da langsam rauszugehen.
Richtig. Ich habe es aber immer noch geschafft, nicht nur zu tun zu haben, sondern auch eine gewisse Verantwortung zu haben. Aber gerade auch in Düsseldorf hatte ich mir Gäste mitgenommen, junge Leute auch in einzelnen aus der Stiftung, eben aus der Start-up-Firma, wo wir einfach mal überlegt haben, man musste auch jetzt, ich habe ja nun viel gelernt, das Ruder rechtzeitig übergeben, das hatte ich ja nun schon hergeleitet, aber das Vertrauen auch haben, das mal zu tun, also nicht zu lange auch Übergangsphasen, ne? Da rede ich immer gerne davon, wir müssen erstmal probieren, wir machen mal eine Probezeit und so eine Sachen. Das manchmal muss man einfach auch ein bisschen ins kalte Wasser. Wenn ich überlege, da hilft mir auch mein Vergleich zu damals, die Analogie. Ich bin auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Damals, ich war ganz sauer, wenn ich ehrlich bin, dem Rektor, der mich auf Wanderschaft geschickt hat. Ich dachte, du kannst mich mal, ne? Das war ich, die haben mich gekündigt. Und
Aber manchmal brauchen wir genau das.
heute bin ich dem dankbar ohne Ende. Wir haben uns immer wieder, wenn wir uns zur Veranstaltung noch treffen, erlebt noch, das ist ein herrliches Hallo und ein Plaudern von dieser Zeit. Die haben mich auch sehr unterstützt dann als angehender Unternehmer damals. Auch der Kanzler der Hochschule habe ich viel zu verdanken. Und deswegen, also da gebe ich jetzt auch viel zurück. Und
Und
das macht Spaß.
ja, und jetzt hat die IMM ja drei Geschäftsführer.
Richtig, das war auch ein interessanter Prozess. Wen nimmt man dann überhaupt?
Wie lange hat der
Wie,
gedauert?
wie, ja, der Prozess hat tatsächlich circa 4 Jahre gedauert. Das ist auch immer wieder das, der Beweis. Man hört ja so 5 bis 10 Jahre, wird ja so gesagt, aber wirklich, da war ja schon die Phase, als die begann mit den 4 Jahren, war ja schon durch die Gespräche mit meinen Töchtern war ja schon vieles auf dem Tisch. Sie müssen sich auch vorstellen, das ist allen klar, die das gemacht haben oder die das gerade jetzt am Laufen haben. Sie müssen ja sowas bei laufendem Geschäft machen. Also Sie können ja nicht den Laden erstmal anhalten und sagen, wir machen jetzt mal Nachfolge. Und wenn wir dann fertig sind, dann hört man alles. Das können Sie gar nicht machen. Und wir haben noch dazu Corona-Krisen gehabt. Corona, Lieferketten, all das. Aber auch das ist ein Learning, eine Erkenntnis. Kurioserweise hat uns das sogar geholfen, dass hier eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter kam. Ne? Wir haben einmal pausiert, wo es ganz schlimm kam, weil auch die Jungs müssen ja den Schritt gehen. Sie müssen ja erstmal Leute finden,
Also,
die es machen wollen.
Jungs, damit meinen Sie die Geschäftsführer.
Ja, Entschuldigung, das hat man mir übrigens auch immer wieder bis. Aber heute darf ich jetzt Jungs sagen. Ich bin jetzt der Alte, also das wurde mir dann auch mal, das sind gestandene Leute, das sind Geschäftsführer. Ja, für mich sind es liebevoll die Jungs. Interessanterweise kein Mädel dabei. Die haben aber starke Frauen im Backoffice und so weiter an der Seite. Heute eh der Trend zu sehr flachen Strukturen. Ne? Das ist auch so ein Phänomen, das habe ich eben auch anders gelernt gehabt. Hierarchien, ne? Organigramme und das wird jetzt alles flach, Teamarbeit. Und da bin ich auch froh, wenn ich ehrlich bin, dass ich da jetzt raus bin, weil die das Wuppen messen, wie man so schön sagt, und das auch gut machen. Also es war tatsächlich so, dass dort der CFO, der war schon Geschäftsführer, also Prokurist, so einen Werdegang haben wir mit ihm gefahren, erst Prokurist, dann Geschäftsführer. Das wäre da so oder so geworden, egal wie die Nachfolge ausgegangen wäre. Auch mit in Familie rein. Ich habe ja als Ingenieur noch gegründet, habe meine Buchhaltung am Anfang selber gemacht, alles Learning by Doing. Hier brauchst du echt gute Leute heute. Du brauchst wirklich Finanzleute, die heute Kalkulation, Preiskampf, ne, das ist ja ein laufendes, ständiges Thema. Und du brauchst Leute, die Auftragsmanagement, also die juristisch auch so weit im Sattel sitzen, dass Aufträge gut gemacht werden, wasserdicht sind, wie man so schön sagt. Und da kannst du nicht einfach mal so einen Ingenieur nehmen, der das mal so nebenbei ein bisschen macht. Und das war gesetzt. Und dann noch zweier zu finden, da haben wir tatsächlich einen aus dem Kerngeschäft genommen, was die Entwicklung von Elektronik ist, haben wir unseren Leiter, ne, Leiter Entwicklung und Konstruktion. Der war noch gar nicht so lange im Unternehmen, war aber genau der Richtige. Das merke ich heute. Das ist ja auch mein Spiegel so ein bisschen. Dort kann ich nur plaudern. Dem musste ich letztens mal eine Bemerkung machen. Für uns Ingenieure muss alles logisch sein. Ne? Das muss alles immer erklärt werden, L und Null. Ich sage, du musst auch Entscheidungen fällen als CEO, die nicht logisch sind, die aus deiner Perspektive scheinbar nicht logisch sind. Ne? Also das ist, da musste ich viel lernen. So. Aber der schmunzelt mir jetzt immer, der ist ja auch erst am Anfang. Ich gestatte ihm das auch, dass ich auch nicht gleich in dieser Phase war. Ne? Ich habe ja auch 30 Jahre gebraucht, also Zeit gehabt, mich so zu entwickeln. Ja, und der dritte im Bund hat tatsächlich den halben Laden an Mitarbeitern übernommen, was das operative Kerngeschäft angeht, den CEO. Also der hat tatsächlich das dickste Brett, haben wir immer gesagt, zu bohren gehabt, weil das ist ja auch ein Thema, nicht nur zwischen dem Übergebenden und Übernehmenden, sondern es ist auch immer die Mannschaft mitgefragt, dass die auch mitgeht. Ja, wenn sie dort eine Lösung bauen, die der Mannschaft überhaupt nicht gefällt, das geht
Die
nicht gut.
Mitarbeiter müssen abgeholt
Na,
werden.
richtig. Und das Gleiche gilt eigentlich dann genauso für Lieferanten und Kunden. Na, wenn es da echte Probleme gäbe, wenn da keine Akzeptanz da ist, also das ist ein sehr komplexer Prozess. Ja, aber das ist, glaube ich, allen klar. Ich kann aber heute eben Beispiele immer dafür bringen und kann das richtig erzählen, was es wirklich ist, welche Dimension, wie lange was gedauert hat, wie oft es neue Iterationen, ne, wie oft das neue.
Wenn Sie auf die letzten 10 Jahre, sind es ja fast, zurückblicken und sagen müssten, das sind meine 3 Learnings. Wahrscheinlich waren es mehr als nur 3, aber 3, die herausstechen, muss ich sagen, das habe ich gelernt, das habe ich vielleicht auch über mich gelernt, was ja prägend war oder vielleicht auch wegweisend für die Zukunft und für Sie.
Also wenn Sie gestatten, würde ich gerne die Learnings nochmal in allgemeine Learnings und individuelle unterteilen. Da kommen wir mal auf sechs.
Sie Fuchs. Na gut, ausnahmsweise.
Also ich würde gerne mit den drei allgemeinen Learnings beginnen, die Frage zu beantworten. Das erste ist eben, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, sehr frühzeitig starten. Das kann nicht zeitig genug sein, sich erstmal generell auf so ein Thema einzulassen. Ich habe das selbst meinen Jungs, ich nenne sie weiter so, gesagt, Leute, auch ihr werdet mal älter und ihr werdet auch mal über sowas nachdenken müssen, aber man will ja keine Angst machen. Und das sollte sehr zeitig sein. Wie lange zeitig, wie viel vorher, wissen wir nicht. Manchmal entscheidet das Leben für uns, nimmt uns dann doch aus dem Leben raus. Da merkt man dann, ja, man hätte doch so. Also einfach mal den Gedanken zulassen, das beginnt immer erstmal im eigenen Kopf. Und wenn das dort soweit ist, dann muss man ja auch mit anderen erstmal reden und die mitnehmen. Und denen muss man auch Zeit gestatten. Das Zweite ist wirklich, da habe ich auch viel gelernt in den über 30 Jahren schon, Geduld. Ne? Also Geduld, ich war nicht unbedingt ein geduldiger Mensch. Es musste klappen, es musste losgehen. Und na, das ist dieses berühmte Wort, ne? Man kann nicht am Gras ziehen, dass es schneller wächst. Das hört man zwar, kennt man aus dem Kalender, aber was das echt heißt, musste ich lernen.
Dann hat man sich selber wahrscheinlich schon die Gedanken gemacht, frühzeitig vielleicht, aber die
Richtig.
anderen starten zu einem ganz
Richtig.
anderen Punkt. Die müssen ja auch erstmal
Ja.
Zeit haben, sich damit
Es
auseinanderzusetzen.
setzt ja so ein Prozess, es setzt, richtig, es setzt ja so ein Prozess ein, wenn Sie dann selber endlich so weit sind und sagen, jawohl, ich weiß, ich muss jetzt nach, ne, mal angenommen, die ersten Wehwehchen kommen schon, oder ich habe erlebt Fälle, die lagen dann schon im Krankenhaus. Dann wollen die ja, dass die anderen Gas geben, ne? Und die anderen, denen muss man aber auch diesen Prozess gestatten, dass sie das durch ihre Köpfe kriegen und auch alles Operative, was dann noch nötig ist, das unterschätzt man, gerade weil es ja kein Kerngeschäft ist. So, also die Geduld haben, das zweite Learning und das dritte ist, was ich jetzt gerade sagte, wirklich davon ausgehen, dass das in Iterationen erfolgt. Also das kriegen Sie nicht geradlinig einfach nach oben gezogen. Sie müssen mit Rückschlägen rechnen oder mit Pausen, ne, wo Sie erstmal wieder für sich klarkommen müssen, das erstmal runterschlucken müssen, verdauen müssen. Dann, wenn Sie es geschluckt haben und Sie Vorschläge bringen, müssen Sie den anderen Betroffenen das wieder gestatten. Und das läuft in Iterationen. Wir haben das tatsächlich die größte Geschichte erlebt in der Corona-Krise. Wie ich schon sagte, wir mussten tatsächlich mal kurz eine Pause einlegen. Wir haben echt mal gesagt, wir brechen jetzt den Prozess nicht ab. Er war etwas verfahren, aber wir haben gesagt, wir pausieren erstmal. Na, das muss man einräumen. Und wenn ich noch in Klammern ein Learning dazu packen kann, das habe ich auch schon gesagt, allgemein bitte beraten lassen. Also gerne auch die eigenen Gremien, Steuerberater, Notar, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Anwälte hoffentlich nicht, aber selbst Anwälte muss man manchmal befragen. Aber das würde ich unbedingt empfehlen. Aber dann auch einen externen Berater, der sowas coacht, der sowas bringt. Wir haben tatsächlich vom Beirat sogar jemanden dann abgestellt, direkt für dieses Management bei Prozess, der dann dafür zuständig war. Also das sind die allgemeinen Learnings. Wenn ich nochmal sehr individuelle dazu packen darf, haben wir auch zum Teil schon drüber geredet, ist also das Thema Vertrauen ganz oben an. Also Sie müssen auch immer bei sich erstmal beginnen. Also auch vor uns schon mit dem Thema Geduld. Ne? Das Erste, das unterschätzen wir immer, dass Sie mit sich selber Geduld haben. Ne? Wir sind ja dann so unstete Menschen, wir müssen immer funktionieren, aber dort einfach mal sich zurücknehmen. Da hilft auch ein Coach. Aber ne, das kann man auch im Selbststudium machen. Also das ist ein Learning. Allerdings dann auch Vertrauen zu anderen. Ich hatte es mit meinen Töchtern gesagt. Also wenn man dann doch viel drüber redet, viel an die Wand malt und die ersten Schritte aber dann nicht geht, ne, weil da könnte das noch passieren und das nicht, na, dann wird es unglaubhaft. Ne? Also das ist so ein Thema, Selbstvertrauen im Umfeld und das habe ich auch heute noch gar nicht angesprochen. Ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, bin nicht in der Kirche, aber das Thema Demut, also auch mal ein bisschen zu akzeptieren, dass ein paar Prozesse doch auch laufen, ablaufen, ohne dass wir eigentlich einen Einfluss drauf haben. Und nicht immer zu unseren Ungunsten. Ne? Da sollte man auch ein bisschen Vertrauen haben. Manche machen das dann in der Kirche und keine Ahnung, die beneide ich dann auch manchmal, wenn sie da so, aber wenn man ehrlich ist, ist der Pfarrer in dem Beichtstuhl ja auch ein Coach, oder? Könnte man auch im weitesten Sinne als Coach bezeichnen. Gut. Dann das Thema, was ich auch gesagt habe, also was ich auch als Learning nochmal nehme, immer wieder über seinen Schatten springen. Das muss sein. Ich habe es mal noch so ein bisschen untersetzt, dass man im alte Raster, alte, ich nenne das immer Raster oder Glaubenssätze oder so etwas wirklich hinterfragt und überwindet. Ne? Und dann auf ein neues Level kommt, weil manchmal genau das Level dann ja erst das ist, was der andere schon erwartet. Ne? Also junge Leute, die haben nicht die gleichen Glaubenssätze wie wir. Ne? Ich sage immer wieder, wir reden manchmal noch vom Krieg und haben uns da irgendwelche Dinger eingefangen. Aber die Jungen sind ganz anders
Sind
gewachsen.
dann auch Glaubenssätze, Strategien, die vielleicht früher mal für uns gut funktioniert haben und da
Richtig.
in Anführungsstrichen Überleben gesichert haben, aber
Richtig.
es dreht sich ja weiter und es ändert sich. Und dann ist dann immer die Frage, bringt mir selber das denn auch noch was, wenn ich das so
Richtig.
sehe? Oder stehe
Richtig.
ich mir quasi selber in der Sonne? Ja.
Richtig. Und das ist wirklich das, was Sie sagen. Das wissen ja auch Coaches. Diese Glaubenssätze haben uns ja geholfen. Die sind ja nicht schlimm, schlecht. Die waren zu ihrer Zeit oft gut und nötig, aber passen heute nicht mehr an die Landschaft. Bloß eins ist Fakt, wer sagt uns das, dass es jetzt so ist? Ne? Man hört ja heute viel. Man könnte heute ja alles. Man könnte ja einfach auf die Insel fahren und am Strand im Sonnenuntergang zugucken und da ist die Welt in Ordnung. Ne? Bloß das können Sie mit dem Unternehmen nicht dauerhaft machen. Manche setzen sich übrigens an den Strand, klappen ihren Laptop auf und arbeiten dann trotzdem. Ne? Aber in der Wertschöpfungskette, wo ich ja noch herkomme und wo wir noch sind, geht das nur bedingt. Aber das ist also das zweite Learning hier individuell. Und das dritte ist allgegenwärtig, haben wir ja mehrfach besprochen, loslassen. Also ich habe tatsächlich auch hier nach über 30 Jahren Unternehmertum gedacht, das bringe ich, das weiß ich. Ich habe viel in meinem Leben loslassen müssen. Ich habe meinen Job mal gerne gemacht. Ich bin Konstrukteur von der Ausbildung, habe am Anfang ja die Arbeit selber gemacht, das dann anderen Mitarbeiter übergeben und so weiter. Ich habe die Mannschaft dann auch gerne geleitet, ne, bei 10 Leuten, 15 Leuten. Dann kam das Thema Führung dazu, ne, über dem Leiten nochmal. Und dann, spätestens als dann auch Geschäftsführer eingesetzt waren, ja, was macht man denn überhaupt noch? Dann steuert man das Unternehmen eigentlich nur noch aus der zweiten Reihe, aus dem Hintergrund und muss andere Alpha-Tiere, wie ich es immer nenne, auch machen lassen. Ne? Natürlich auch mal Sparringspartner für Design und so weiter, aber und das gehört alles, glaube ich, auch in diesen Prozess der Nachfolge rein. Und hört auch nie auf. Also das muss uns klar sein, dass das Loslassen nie aufhört. Das ist ein Prozess. Ich möchte wetten, das ist jetzt selbst in meiner dritten Lebensphase, werde ich noch mal loslassen müssen. Das wird schon mein Körper mir manchmal dann sagen oder wie auch immer.
Ja, auf anderen Ebenen, in anderen Bereichen.
Ja,
Dann,
genau.
dafür kommt dann was anderes.
Genau.
Herr Professor Müller, vielen, vielen Dank für das Teilen Ihres Weges, für Ihre Offenheit, ja, und für dieses wirklich tolle Gespräch.
Okay, ich bedanke mich auch, hat viel Spaß gemacht und ist immer eine Selbstreflexion. Also sowas ist ganz toll. Vielen Dank da an Sie, ne?
Ich hoffe wie immer, dass du das ein oder andere aus dieser Episode für dich mitnehmen konntest. Die Kontaktdaten von Herrn Professor Müller wie LinkedIn und die Webseiten, muss ich ja sagen, der Unternehmen findest du wie immer in den Shownotes. Alles Liebe und bis bald. Deine Katrin.